Normalerweise ist Österreich ja der kleine Bruder Deutschlands. Aber in der Corona-Krise schreitet Kanzler Kurz voran. Lockdown 1 kam erst in Austria, dann zog Deutschland nach. Und der zweite Lockdown ist im Alpenland härter als in Deutschland. Bislang zumindest. Der neueste Kurzplan, Massentests wie in der Slowakei ab 5. Dezember. Und weil die deutsche Politik und vor allem der Bayer Söder sich gerne an Kurz orientieren, lohnt es sich mal einen Blick nach Österreich zu werfen. Vor allem, weil sich dort auch an der juristischen Front einiges tut. Darüber spreche ich mit einem, der jetzt die PCR-Tests vor Gericht bringen will. Also die Grundlage für alle Maßnahmen. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Magister Gerold Beneder nach Wien.
Liebe Grüße aus dem wunderschönen Wien.
Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind in Österreich ein bekanntes Anwaltsgesicht aus Fernsehberichten und Zeitungen. Sie sind Magister der Rechtswissenschaften und seit 20 Jahren Anwalt in Wien. Dann sind Sie Gründungsmitglied der Anwälte für Grundrechte und Gründungsmitglied des neuen außerparlamentarischen Untersuchungsausschusses in Österreich. Und Sie gehen gegen die Corona-Einschränkungen vor das Verfassungsgericht. Sie haben eine Klage gegen die Maskenpflicht laufen und bereiten weitere Klagen vor. Mal zur Einordnung. Die Deutschen denken ja gerade, dass in Österreich die Hölle los ist wegen der hohen positiv getesteten Zahl. Der bayerische Ministerpräsident Söder warnt jetzt sogar vor Skiurlaub in Österreich und auch Angela Merkel will, so heißt es, keine Österreich-Urlaube für Deutsche. Aber wie sehen Sie die Lage so aus dem Land heraus? Herrscht da Ausnahmezustand?
Ich sage schon seit Monaten hier in Österreich, wir haben eine Testpandemie. Und das soll heißen, dass wenn man die Tests weglassen würde, diese PCR-Tests, dass von dieser Pandemie nicht viel auffallen würde. Ich habe mir die aktuellen Zahlen für heute angeschaut, um dieses Gefahrenpotenzial einzuschätzen. Also wir haben heute ungefähr 6.000 positive Tests bei 33.000 durchgeführten Tests. Ja? Und wir wissen ja mittlerweile als routinierte Seher Ihres Kanals, dass ein positiver Test ja noch nicht heißt, dass jemand erkrankt ist, dass jemand infektiös ist etc. Wir haben in 8 Monaten in Österreich 2.097 Tote, die an oder mit Corona gestorben sind. Wir wissen, die sind nicht obduziert worden. Ich habe Unterlagen in der Kanzlei liegen, die im Wesentlichen sagen, dass bis zu 94%, die nicht ursächlich an Corona gestorben sind, sondern halt mit Corona gestorben sind. Das heißt, man muss das auch in die Relation setzen. Wir haben in diesen 8 Monaten ungefähr 55.000 Tote in Österreich und davon sind rund 2.000 mit oder an Corona gestorben.
Und es gibt keine Übersterblichkeit, ne?
Es gibt keine Übersterblichkeit in Österreich, genauso wie in Deutschland. Wir haben 4.300 Spitalsbetten von 7.000 belegt. Wobei ich sagen möchte, ein Spital ist ja dazu da, dass die Betten auch belegt sind. Das heißt, wir sind weit weg von der Überlastung des Krankenhaussystems. Und wir haben 687 Leute auf der Intensivstation von ungefähr 2.500 Betten. Also wir sind auch von den Intensivbelastungen sehr weit entfernt. Das heißt, aus meiner Sicht haben wir keine Bedrohungssituation in Österreich, sondern wir haben eine Testpandemie, die sich so äußert, dass man 33.000 oder noch mehr Tests am Tag machen. Das sind dann über 200.000 Tests pro Woche. Und Sie können sich vorstellen, wann dieser Test zum Teil falsch positiv ist, was halt meine Auffassung ist und aus zig Unterlagen bestätigt ist, haben wir keine Bedrohungssituation, die es rechtfertigen würde, dass man da Maßnahmengesetze und Notstandsgesetze und Notfallsverordnungen im Wochentakt unter die Bevölkerung bringen.
Aber es heißt ja auch in der Presse in Österreich, also die Krankenhäuser und die Intensivbetten seien überlastet, Pflegepersonal knapp. Und das wird natürlich durch die Schließung der Schulen noch knapper, weil die Kinder ja dann ohne Aufsicht sind. Auf der anderen Seite, und das ist höchst interessant, will die Regierung nächstes Jahr die Krankenhausfinanzierung um 130 Millionen Euro kürzen. Und die groß angekündigte Pflegereform soll auch nicht kommen. Wie passt das zusammen?
Meine Interpretation, ja, wir haben ja zig Maßnahmen. Wir haben jetzt eine neue Covid-19-Notmaßnahmenverordnung, wo sich das Krankenhauspersonal und das Pflegepersonal wöchentlich testen lassen muss. Und wir haben Zeit gehabt, jetzt 8 Monate. Wir haben seit März, wo der erste Lockdown war, das war ja ähnlich in Deutschland und Österreich, hätten wir jetzt 8 Monate Zeit gehabt, uns vorzubereiten für die angeblich drohende zweite Welle. Was ist in diesen 8 Monaten passiert? Mehr oder weniger nichts. Es sind keine Betten dazu geschaffen worden. Was ich weiß, in Österreich und Deutschland sind eher Betten noch abgebaut worden. Da frage ich mich, warum mache ich das, wenn ich so große Angst habe vor einer zweiten Welle, dass ich da nicht weitere Kapazitäten schaffe und Notquartiere schaffe und vielleicht noch 1000 Betten dazugebe, sondern eher die Betten runterfahren. Meine Interpretation ist, ich habe so viele Auflagen im Krankenpersonal. Ja. Ich muss Schutzkleidung tragen, ich muss Handschuhe tragen, ich muss einen Schutzanzug tragen, ich muss Maske tragen, vielleicht diese Zweiermaske, diese schweren Masken, dass eine gewisse Tendenz bestehen könnte, dass man die Leute in den Altenheimen gar nicht mehr betreuen kann und dann gewissermaßen in die Spitäler rüberschickt. Und die Spitäler sind aber nicht dafür geschaffen, da jetzt Pflegedienstleistungen zu erbringen. Also das könnte eine der Ursache sein, dass das System das Pflegepersonal, das Krankenhauspersonal so belastet durch Tests, da gibt es ja auch positive Tests, da werden Leute aus dem Verkehr gezogen, durch Schutzmaßnahmen etc., dass man hierdurch auch noch einen weiteren Druck auf die Krankenhausbelegungen ausübt. Aber wie gesagt, ich bin ein Mann der Fakten und Zahlen und der wissenschaftlichen Untersuchungen. Ich reagiere nicht so wirklich auf diese Zurufe, diese täglichen aus Medien und Regierungspressekonferenzen. Ich schaue mir die nackten Zahlen an und die nackten Zahlen sagen, wir haben riesige Testzahlen. Wir haben gehabt vor Monaten noch 3000 Tests, jetzt haben wir 33.000 Tests. Ja. Wir produzieren damit positiv getestete Leute, die in Quarantäne gehen, ganze Familien werden außer Gefecht gesetzt mit Quarantäne, Betriebe müssen zusperren wegen der Quarantäne, wenn sie nicht zugesperrt sind durch irgendwelche Notfallsverordnungen. Das heißt, für mich ist das auch von der Belastung, von der Bedrohungssituation nicht nachvollziehbar. Das gravierendste Argument, und das haben wir ja schon gehört von Wodak, Hadic, Bakti, wir haben, und WHO, wir haben ein Virus, der so ungefähr von der Gefährlichkeit vergleichbar ist, ein Influenza-Virus. Und wegen dieser ungefähren Vergleichbarkeit mit Influenza sperren wir jetzt ganze Branchen zu, sperren wir die Hotellerie zu, machen wir den Fremdenverkehr zu, die Gastronomie zu, Kunst und Kultur wird zugesperrt. Also bei einer Bedrohungssituation vergleichbar an Influenza-Virus. Und,
Kommen wir jetzt mal zum neuesten Unterfangen der Regierung. Ab 5. Dezember sollen in Österreich Massentests starten. Ja, erst an Lehrern, dann an Polizisten und kurz vor Weihnachten an der Bevölkerung. Es heißt, die Tests sind freiwillig. Was glauben Sie, was passiert, wenn ein Lehrer oder ein Polizist, das sind ja Staatsbedienstete, sagen, ich will nicht?
Da darf ich auch wieder ausholen. Ich habe zur Angewohnheit gemacht, ich nehme die Sachen erst ernst, wenn sie wirklich da sind. Ich reagiere nicht mehr auf die Zurufe von irgendwelchen Regierungspressekonferenzen oder jemand verlautbart das. Ich beschäftige mich damit, wenn dann wirklich das Gesetz oder die Verordnung da ist. Also meiner Meinung nach gibt es derzeit keine ausreichende gesetzliche Grundlage für Massentests. Ja. Wir haben zurzeit das Epidemiegesetz und da steht drinnen, wenn ich krank bin oder wenn ich krankheitsverdächtig bin oder ansteckungsverdächtig bin, sind wieder schwammige Begriffe, dann muss ich mich testen lassen. Und ansonsten ist eine Testung freiwillig. Testung ist eine Heilbehandlung. Und wenn so eine Testung ohne Zustimmung des Betroffenen durchgeführt wird, ist es eine eigenmächtige Heilbehandlung und gemäß 110 StGB gerichtlich strafbar. Das heißt, es wird hier im Wesentlichen mit der Freiwilligkeit gearbeitet. Ja, da bekommen also wieder Zeitungsmeldungen und irgendwelche Verlautbarungen von wichtigen Politikern. Aber ich möchte mal sehen, wie die das machen wollen, dass sie diese Freiwilligkeit umgehen und da gewissermaßen einen Zwang ausüben zu einer Testung, die, wie Sie schon aus zahlreichen Interviews wissen, hinterfragungswürdig ist. Ja? Weil, wie gesagt, dieser PCR-Test stellt fest einen Nukleinbaustein und kann keine Infektion und keine Erkrankung feststellen. Und was das bringen soll, wenn ich da jetzt die ganze Bevölkerung durchteste und damit noch weitere Tausende oder Zehntausende Leute ohne Symptome in die Quarantäne schicke und das ganze Land runterfahre, ist mir ein Rätsel. Ja. Also das heißt, wenn das kommen sollte, wenn die gesetzlichen Grundlagen kommen, wenn die Verordnung kommt und jemand kommt zu mir und sagt, er möchte sich nicht testen lassen, ob Lehrer oder Polizist oder wer auch immer, wenn man sicherlich alle rechtlichen Schritte ergreifen, das zu vermeiden. Und ich sehe da auch einen Zusammenhang mit der allenfalls drohenden Impfpflicht. Also wenn es geht, ja, die Bevölkerung gegen deren Willen durchgetestet wird, dann wird es vielleicht auch gehen, dass eine ganze Bevölkerung gegen deren Willen durchgeimpft wird. Und das heißt, da ist der Rechtsstaat gefordert und da sind die Anwälte gefordert, da sind die Anwälte für Grundrechte gefordert, die Anwälte für Aufklärung in Deutschland, um eben so etwas zu vermeiden. Aber ich glaube, es wird halt viel gearbeitet mit der Freiwilligkeit. Und da kommen Anrufe und Pressemeldungen und dann geht alle freiwillig hin. Und ich würde mich nicht testen lassen als gesunder Mensch mit einem bedenklichen Test.
Gehen wir die Sachen mal Punkt für Punkt durch. Sie haben gerade die PCR-Tests erwähnt, die auch in Österreich häufig unzuverlässig sich gezeigt haben. Jetzt wollen Sie diese Tests vor Gericht bringen. Was ist jetzt genau Ihre Argumentation, also die wichtigsten Punkte?
Na, ich habe zum Beispiel dieser Tage bekommen ein Urteil aus Portugal. Da war der Sachverhalt so, dass ein Richter sich befassen hat müssen mit Leuten, die die Quarantäne verstoßen haben. Und der ist dann zum Ergebnis gekommen, dass dieser Test bei einer Zyklusrate von über 35 zu 97% falsch positiv ist und dass daher eine Verurteilung wegen einem Quarantäneverstoß aufgrund dieses Tests nicht zulässig ist. Das ist immerhin eine zweitinstanzliche Entscheidung und ich meine, dass eine Quarantänemaßnahme dann berechtigt ist, wenn jemand infektiös ist, wenn sich jemand anstecken kann. Und nach diesem Urteil ab 35 CT, also Reproduktionsquote, sind 97% falsch positiv. Und wir haben jetzt wirklich monatelang Unterlagen gesammelt, die Bedenken aufzeigen betreffend dieser Tests. Wir arbeiten zusammen mit dem Professor Hadic, mit der Plampfern Respekt. Wir bekommen im Wochentag die neuen Untersuchungen, die halt alle diese Bedenken anführen. Und wenn da ein Mandant zu mir kommt, zum Beispiel aus dem Krankenhaussystem oder ein Patient, der sich behandeln möchte im Spital, dann werden wir mal diesen Test angreifen mit einer Klage, mit einer einstweiligen Verfügung, mit dem Ziel, dass in Wien diese Tests einzustellen sind sofort.
Und das heißt, habe ich es richtig verstanden, das heißt, Sie brauchen noch einen Kläger?
Das ist richtig. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der schaut sehr vielversprechend aus. Wenn es aber noch welche gibt, die eben im Krankenhaussystem sind, vorzugsweise in Wien, oder die sich behandeln lassen wollen, die quasi da gezwungen werden, Tests zu machen, um überhaupt eine lebenserhaltende Behandlung zu bekommen. Ich habe die skurrilsten Geschichten schon gehört. Ich bekomme ungefähr pro Tag 30 bis 50 Kontaktierungen per Anruf oder per E-Mail. Also unglaubliche, herzzerreißende Geschichten. Wenn es jemand gibt, der den Mut hat, da sich als Kläger zur Verfügung zu stellen, stehe ich gern zur Verfügung. Die Klage liegt da in Sichtweite von mir, in einem Dick fertig. Es ist bis jetzt dann gescheitert, dass wir jemanden brauchen, der halt den Mut hat, aus dem System sich diesem System entgegenzustellen. Aber ich glaube, ein Gedankenansatz, um dieses Kartenhaus zum Einsturz zu bringen, wenn ich nämlich ein Urteil habe mit einstweiliger Verfügung, in dem drinnen steht, der Test ist unzuverlässig, siehe Urteil in Portugal, der Test kann nicht feststellen, ob jemand infiziert ist oder infektiös ist, ist nicht validiert, ja, ist nicht genormt. Ja. Das eine Labor macht so viele Zyklen, das andere so viele Zyklen. Es sagt ja nicht einmal jemand, wie viele Zyklen es sind. Ich kann mit diesem Test ein Land runterfahren. Ich brauche nur die Zyklen entsprechend die Höhe schrauben. Und wenn der Test aus dem Verkehr gezogen wird, nach meiner Definition haben wir Testpandemie, dann ist die Pandemie vorbei.
Das würde natürlich auch für andere Länder dann interessant sein, also auch für Deutschland. Ne?
Stellen Sie sich vor, wenn der österreichische Verfassungsgerichtshof ein grundsätzliches Urteil treffen würde, dass eben diese ganzen Maßnahmen unverhältnismäßig sind. Na, da werden sicherlich die deutschen Gerichte rüberschauen und sagen, der kleine Partner Österreich hat einen Verfassungsgerichtshof, der so mutig ist, mal in der Sache selbst zu urteilen und zu sagen, dass das alles nicht wahr sein kann mit den Masken und mit den PCR-Tests. Ich glaube, das wären super Schlagzeilen in Österreich.
Es gibt ja neben Ihrer Maskenklage gibt es ja auch eine andere. Da ist ein Urteil bereits gefällt und da hieß es, die Masken im Frühjahr, also die Masken einzuführen, war im Grunde unzulässig. Jetzt ist es aber so in Österreich, dass immer noch Masken getragen werden. Warum dann eigentlich, wenn es doch ein Urteil des Verfassungsgerichts gibt?
Das kann ich ganz leicht erklären. Wir haben mittlerweile 7 Urteile in Österreich, wo diverse Bestimmungen aus den Covid-19-Maßnahmegesetzen und Maßnahmeverordnungen bekämpft worden sind und wo einzelne Bestimmungen aufgehoben worden sind. Ja. zum Beispiel, dass man die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen oder die Ungleichbehandlung von Geschäften nach der Quadratmeterzahl, die einen am aufsperren dürfen, die anderen nicht. Der Witz ist, aber diese Verordnungen, die da angefochten worden sind, die sind schon außer Kraft getreten. Das heißt, der Verfassungsgerichtshof sagt uns, die Verordnung, die vor 3 Monaten gegolten hat, da war diese Bestimmung verfassungswidrig. Aber in der Zwischenzeit, das ist in Österreich und Deutschland das Gleiche, gibt schon wieder 5 andere Novellen und 5 andere Verordnungen. Das
heißt, ja, aber die Maske gibt es doch immer noch, oder schon wieder?
Immer noch, ja. Und der zweite Grund ist, also wie gesagt, diese Verordnung, wo das aufgehoben worden ist, ist schon außer Kraft getreten, das ist ja neue, ja, die man wieder anfechten müsste. Und das zweite ist, der Verfassungsgerichtshof hat gesagt, es ist deswegen aufgehoben worden, weil im Akt nichts drinnen gewesen ist. In dem Akt war nur der Verordnungstext, Entwurf der Verordnung, aber keine Erwägungen des verordnungserlassenden Ministers, warum es zu dieser Verordnung gekommen ist. Und daher kann der Verfassungsgerichtshof nicht beurteilen, ob das verhältnismäßig ist, weil halt nichts drinnen ist. Ne? Das heißt, eine Formalentscheidung. Das heißt, es ist aufgehoben worden, weil im Akt nichts drinnen ist und daher ist das Legalitätsprinzip verletzt und dann wird es aufgehoben. Was wir aber brauchen, ist was anderes. Und das selbe Problem ist in Deutschland. Wir brauchen eine grundsätzliche Entscheidung eines mutigen Richters oder eines mutigen Richtersenats, der sagt, das, was da passiert, die Kosten sind höher als der Nutzen, das ist unverhältnismäßig. Es kann nicht sein, dass man bei einer Bedrohungslage vergleichbar eines Influenza-Virus da die ganze Wirtschaft nachhaltig ruiniert. Wir brauchen eine Entscheidung in der Sache selbst. Und das würde dann den Gesetzgeber oder Verordnungserlassenden behindern, die nächste Verordnung in einen ähnlichen Text wiederzulassen. Und man braucht einmal eine inhaltliche, fundierte Entscheidung. Und deswegen schieße ich und meine Kollegen einen Antrag nach dem anderen raus, um eben dieser Sache Herr zu werden. Und ich habe, wenn Sie es hören wollen, noch eine Idee, wie man das Problem auch verfassungsrechtlich lösen könnte. Ja? Mhm. Ich beobachte ja Ihren Kanal, ich beobachte alle möglichen Kanäle, die Informationen bringen und ich auch natürlich die deutschen Gerichte. Und es gibt einen gescheiten, mutigen Richter in Darmstadt, beim Amtsgericht Darmstadt, der hat folgende Entscheidung getroffen. Also der hat gesagt, es ist unzulässig, dass der Gesetzgeber eine Ermächtigung erteilt an den Bundesminister, dass der extrem grundrechtseinschränkende Verordnungen erlassen darf. Ja? Wo nahezu alle Grundrechte betroffen sind, wo die Branchen geschlossen werden, das ist unzulässig, das muss dem Gesetzgeber vorbehalten sein.
Und wann war die Entscheidung?
Diese Entscheidung ist, glaube ich, ich habe sie...
Also jetzt vor kurzem oder?
Die ist vor kurzem, gut vorbereitet, habe ich noch bei mir da liegen. Die ist vom 2.11.20 vom Amtsgericht Dortmund, kann sie auch in die Kamera halten mit der Geschäftszahl. Und der hat inhaltlich eine Entscheidung getroffen, der hat gesagt, es kann nicht sein, dass derartig gravierende Grundrechtseinschränkungen an einen Bundesminister übertragen können, werden können. Und ich sage Ihnen auch, warum das so ist. Ja? Und das ist auch der Bezug auf das Gesetz, das vor kurzem bei euch da beschlossen worden ist im Bundestag, wo es die Demonstrationen gegeben hat. Ne?
Das heißt, neue Infektionsschutzgesetz, ja.
Wenn ich einen Gesetzgebungsprozess habe, da gibt es eine Diskussion, da gibt es einen Entwurf, da kann man Stellungnahmen einbringen, dann wird das diskutiert, Opposition gibt ihren Senf dazu ab, dann geht es im Bundesrat, man kann sich vorbereiten, das dauert eine gewisse Zeit und dann haben wir auch vielleicht Zeit, das dann beim Verfassungsgerichtshof anzufechten. Ja, das ist ja ein ausgeklügeltes System. Und wenn ich diese Ermächtigung an Bundesminister in die Hand gebe, der im Wochentakt oder 2 Wochentakt neue Novellen zu einer Verordnung, sei es jetzt das Schulwesen, sei es die Maßnahmenverordnung betreffend Betretung der Betriebe und Abstandsregeln und was für Regeln es bei Versammlungen gibt, dann kommt das ganze System nicht mehr nach. Die Anwälte können das gar nicht so schnell anfechten und der Verfassungsgerichtshof kann nicht so schnell darüber entscheiden, dass das nicht schon wieder der Schnee von gestern ist. Dann gibt es noch einen wesentlichen Unterschied zu Deutschland und Österreich. In Deutschland gibt es beim Verfassungsgericht ein Provisorialverfahren, ein beschleunigtes Verfahren. Das gibt es in Österreich gar nicht. Bei uns gibt es in 4 Sessionen, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und man muss mindestens 3 Monate warten, bis man eine Entscheidung hat betreffend seines Antrages. Und bis das die Entscheidung da ist, ist die Verordnung schon wieder der Schnee von gestern. Mhm. Und die Lösung ist, um wieder darauf zurückzukommen, dass es unzulässig ist, diese Kompetenz dem Bundesminister zu übertragen in Angelegenheiten, wo der nahezu sämtliche Grundrechte einschränken kann. Wir haben ja de facto eine Lage in Deutschland und Österreich, wo man, glaube ich, einzigartig ist. Ich glaube, dass es noch nie so große Grundrechtseinschränkungen gegeben hat, weder in Deutschland noch Österreich, nicht einmal in Kriegszeiten.
Und das können eigentlich nur Richter ändern, ja? Wie sieht das denn in Österreich aus? Wie unabhängig sind da die Richter? Wie groß ist ihr Vertrauen, also im Verfassungsgericht?
Naja, wenn ich richtig informiert bin, beschicken diese Richter die Parteien, ja? Also eine Partei nominiert den Richter und in dem Moment, wo der dann im Verfassungsgericht angelobt wird, ist er völlig unabhängig. Das ist die Theorie und ich glaube auch, dass die Richter im Wesentlichen unabhängig sind und ihre Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen treffen. Aber ein bisschen seltsam klingt es schon, dass diese Richter halt von den Parteien nominiert werden und dann wie durch ein Wunder im Zeitpunkt der Angelobung dann völlig unabhängig sind, keine Beziehungen mehr haben zu ihren Parteien, die sie da nominiert haben. Wie gesagt, ich will da niemandem etwas unterstellen. Ich stelle nur fest, dass es weder in Deutschland noch in Österreich von den Verfassungsgerichten, ich habe es ja 10-mal mehr Verfassungsgerichte und Richter als in Österreich, wir sind ja ungefähr 10-mal kleiner, eine wirklich mutige inhaltliche Entscheidung gibt zur Verhältnismäßigkeit, wo sich jemand auseinandersetzt mit den Risiken des Virus, wo sich jemand mit den Untersuchungen auseinandersetzt, wo ein Beweisverfahren geführt wird, wo Spezialisten gehört werden, wo man auf die Unterlagen eingeht, wo man sagt, der Kosten oder der Nutzen sind höher, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen werden. Ja. Es gehen viele Beschwerden ein beim Verfassungsgericht. Irgendwann kann er keine formale Entscheidung mehr treffen, sondern muss inhaltlich entscheiden.
Ja, es geht ja auch um die Verhältnismäßigkeit, ja. Und da sind die Kollateralschäden ja auch enorm und die werden ja immer größer. Was ist da Ihre Einschätzung?
Ja, also ich habe mich in meinen Beschwerden auch ausführlich mit den Kollateralschäden auseinandergesetzt. Der größte ist natürlich der wirtschaftliche Kollateralschaden, wo eben ganze Branchen lahmgelegt werden, wo wir eine Rezession haben. Fremdenverkehr, Hotels, Gastronomie, Veranstaltungswesen, Kunst, Kultur, alles runtergefahren in noch nie dagewesenen Ausmaß wegen der Bedrohungslage vergleichbar eines Influenza-Virus, wie gesagt, und wegen positiven Tests, wo keiner weiß, wer da tatsächlich infektiös ist und tatsächlich krank wird und wegen den 2000 Toten, die ich gerade erwähnt habe.
Sie sind ja auch, also ich meine, es gibt ja auch wahrscheinlich dann auch psychische Kollateralschäden, die ja man ganz schwer in Zahlen fassen kann. Und man darf nicht unterschätzen, wie die Kinder jetzt aufwachsen. Das ist ja auch eine große Sorge vieler Menschen. Und Sie haben ja auch oder Sie wollen jetzt auch die Schulverordnung in Österreich anfechten. Was sind denn da die wichtigsten Punkte?
Kommen gleich darauf zurück, aber zu den Kollateralschäden noch. Es gibt nicht nur die wirtschaftlichen Schäden, es gibt auch die gesundheitlichen Schäden. Ja. Mhm. Wir zwei sind psychisch stabil, aber es gibt auch Leute, die psychische Probleme haben, schon in Normalzeiten, ja, die jetzt zum Psychotherapeuten gehen. Es gibt eine erhöhte Suizidzahl. Es gibt sicherlich Tote, die entstehen, weil sie betreffend der Behandlung im Krankenhaus, Operationen auf der Warteschleife gestanden sind. Man muss auch einmal einen Blick über den Tellerrand werfen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Millionen Kinder und Jugendliche in den Dritte Weltländern gestorben sind und sterben werden, weil sie nichts mehr zum Essen haben, weil die wenige Einkommen weggefallen ist. Das heißt, ich bin der Auffassung, dass auch die gesundheitlichen Schäden größer sind als die Toten, die wir da haben in Österreich und in Deutschland. Und wir sind ein Kulturland in Österreich. Ja. Wir leben von den Salzburger Festspielen, von der Staatsoper, von dem ganzen Kulturbetrieb, Theater. Ja. Vielleicht gibt es Zuschauer aus Deutschland, die gerne nach Österreich kommen und sich diese Kultur und Kunstbetrieb anschauen. Alles dernieder. Ja. Und wenn man das abwägt, den Nutzen, den diese Maßnahmen haben, ja, wo wir ja wissen, dass vorzugsweise ältere Personen gefährdet sind, schon überwiegend jenseits der 80, wo man eben schon am Ende der Lebensdauer ist. Wie gesagt, jeder Tote ist bedauerlich. Und auf der anderen Seite die ganzen Schäden, die wir haben, bei der Jugend, bei der Ausbildung, bei den Leuten, die wegen dem Lockdown ihr Leben verlieren, glaube ich, wenn man das mal wirklich auf die Waagschale der Justiz legt, dass das eindeutig so dahingehend ausschlägt, dass die Schäden größer sind als der Nutzen. Und das muss einmal sich jeder Richter, dem das auf dem Tisch liegt, überlegen und eine Entscheidung treffen. Und jetzt zu der Schulsache. Ja, also auch wieder links von mir liegt die Beschwerde betreffend der Covid-19-Schulverordnung. Das wird bei euch ähnlich sein. Ja. Das heißt, die Kinder werden da beglückt mit Masken außerhalb des Unterrichts oder jetzt während des Unterrichts sogar. Die Kinder werden beglückt mit Fensterlüften im Winter. Stell dir mal lustig vor, wenn dann draußen es minus 5 Grad hat und da die Fenster gelüftet werden müssen. Es gibt Bestimmungen, die ungefähr so lauten, dass es zwar Ausnahmeregelungen gibt für die Kinder, wenn es gesundliche Gründe gibt, dass keine Maske tragen müssen. Da besteht aber die Gefahr, dass dann diskriminiert werden im Unterricht. Ich habe täglich die Leidensgeschichten bei mir in der Kanzlei. Aber es gibt keine Ausnahmeregelung für die Lehrer. Die Lehrer müssen, auch wenn sie nur mehr 60% Lungenvolumen haben oder wenn sie Herzprobleme haben oder Herzoperationen haben, die müssen mit Masken ihren Unterricht versehen. Das heißt,
tatsächlich, die können keinen Attest vorweisen.
Lehrer in Österreich ist ein Mensch zweiter Klasse. Also im Handel kannst du eine Maske tragen, bis vor kurzem, bevor es gesperrt worden ist. Musst du keine Maske tragen, wenn es keine Gründe gibt. Oder bei der Post oder bei der Bank und bei allen möglichen Berufsgruppen. Aber bei der Lehrer, der muss seinen Dienst versehen mit der Maske, auch wenn es gravierende gesundliche Gründe gibt und er sogar ein ärztliches Attest hat von einem eingetragenen Arzt. Das heißt, also aus meiner Sicht der aufgelegte Elfmeter für eine Anfechtung beim Verfassungsgerichtshof. Ich fechte die gesamte Verordnung an. Ich möchte, dass die Kinder unbeschwert ihre Kindheit und Jugend genießen und den Schulbetrieb genießen, dass sie ihre Bildung genießen können. Aber ich habe natürlich die Bestimmungen, die mir am intensivsten ins Auge gestochen sind, wie zum Beispiel Kinder müssen, bis dass die Gesundheitsbehörde entscheidet, wie es weitergeht, in einem abgestrengten Zimmer sitzen unter Aufsicht, quasi wie eine Haftsituation und dann warten ein paar Stunden, bis dann vielleicht die kommen vom Gesundheitsamt oder die Eltern sie abholen. Also
Das sind seltsame Zustände, gerade wenn man bedenkt, dass die Kinder ja die schützenswürdigsten eigentlich unserer Gesellschaft sind. Im Vorfeld, als wir uns unterhalten haben, da haben Sie mir auch gesagt, dass Sie die generelle Impfpflicht vor Gericht bringen wollen. Das hat mich ein bisschen irritiert, weil ich gedacht habe, die gibt's doch noch gar nicht. Und ich glaube, so denken die meisten Österreicher auch, ne?
Also nach der fünften Lesung des Epidemiegesetzes in Österreich ist mir aufgefallen, der Paragraph 17 Absatz 4, und da ist mir dann die Erkenntnis gekommen, dass es die Impfpflicht in Österreich schon gibt. Ja, das heißt, ein Mensch in der Bezirksverwaltungsbehörde kann entscheiden, dass wenn eine gefährliche Situation vorliegt, dass jemand gegen seinen Willen geimpft werden kann. Ich stelle mir vor, also das ist quasi totes Recht gewesen. Wahrscheinlich im Auge hat man, wenn jemand Pest hat oder sonst irgendwas oder Ebola, dass man dann sagt, nein, ich lasse mich nicht impfen, ich stecke lieber alle an, dass man die dann zwangsweise impfen kann. Aber jetzt haben wir ja als gefährliche Krankheit im Katalog des Epidemiegesetzes auch dieses SARS-CoV-2 Covid-19 drinnen. Und wenn ich mir anschaue, wie die Handhabung der österreichischen Behörden ist betreffend Zwangsquarantäne, betreffend der Testung, ja, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man dann der Impfstoff da ist, dass man dann diese Bestimmung 17 Absatz 4 Epidemiegesetz ausgräbt und sagt, okay, jetzt musst du dich da gegen deinen Willen zwangsweise impfen lassen. Wieder diese Geschichte mit der Vorlaufzeit. Ich habe das jetzt vor ein paar Wochen angefochten, in der Hoffnung, dass bis das der Impfstoff da ist, eine Entscheidung da ist. Ne? Und wo dann der Verfassungsrichter und sagt, ob das angemessen ist, ob das mit den Grundfreiheiten über die Selbstbestimmung im eigenen Körper, körperliche Unversehrtheit.
Und es gibt natürlich noch diese Gefahr der Impfpflicht durch die Hintertür, ne? Dass man dann ohne Impfpflicht vielleicht nicht mehr, ohne Impfpass nicht mehr fliegen darf, nicht mehr in Konzerte darf, in Kinos darf. Oder Arbeitgeber verlangen so einen Ausweis, das ist ja auch noch da. Sie haben jetzt in Österreich den außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss gegründet. In Deutschland gibt es den schon. Was wollen Sie da tun und was vor allem soll am Ende dabei herauskommen?
Darf da wieder ausholen? Also wir haben die Anwälte für Grundrechte gegründet, weil ich gesehen habe, dass ein riesiger Bedarf besteht von Seiten der rechtssuchenden Bevölkerung unter Druck. Ich mache das also seit Schulbeginn ist bei mir in der Kanzlei nahezu Ausnahmezustand, also von der Belastung her von den vielen Anfragen. Bin jetzt sehr froh, dass sich die Anwälte für Grundrechte gegründet haben in Österreich. Das sind jetzt 14 Anwälte in fast allen Bundesländern. Das heißt, wir haben das auf eine breite Basis gestellt, um den Leuten helfen zu können. Und eine Stufe drüber ist jetzt dieser Zusammenschluss dieses außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschusses Österreich. Das gibt's was Größeres, Ähnliches schon in Deutschland. Ich habe viele Videos gemacht mit dem Dr. Belski in Wien. Das ist ein bekannter Zahnarzt mit einer großen Zahnarztpraxis. Und diese Videos, also der Arzt bespricht mit dem Anwalt Probleme in Zusammenhang mit Corona, ist super angekommen. Wir haben Zugriffsraten von bis zu 83.000 Viewer. Ich hoffe, dass wir das mit unserem Video auch schaffen werden. Vielleicht schaffen wir die 100.000. Also bitte schön teilen dieses Video, dass wir da auch was Schönes zusammenbringen. Und habe gesehen, dass der Zusammenschluss zwischen Anwalt und Arzt eine mächtige ist. Ja? Weil durch diese Krisensituation sind diese zwei Berufsgruppen am meisten gefordert, nämlich in der Verteidigung der Rechte, der Gesundheit und der Grundrechte ihrer Patienten. Und jetzt machen wir das jetzt auf einer größeren Basis. Jetzt haben sich diese 14 Anwälte für Grundrechte zusammengeschlossen mit der Plattform Respekt. Da sind zahlreiche prominente Ärzte dabei. Hadic war schon bei Ihnen. Andere prominente Persönlichkeiten mit guten Namen, einer guten Reputation, jahrzehntelanger Berufserfahrung, ähnlich wie Bhakti oder Wodak. Und aus diesen Gesprächen, die wir dann übertragen werden, möchten wir die Bevölkerung erreichen mit unseren Informationen, mit unseren Argumenten. Die Situation ist in Deutschland und Österreich ähnlich. Es gibt Pressekonferenzen, das wird dann von den Leitmedien weitergetragen und die andersdenkenden Spezialisten, Professoren haben wirklich Schwierigkeiten, ihre Botschaften an die Bevölkerung zu bekommen. Lobende Ausnahme Servus TV, wo wirklich regelmäßig, also jede Woche, Spezialisten aus, sage ich jetzt mal, beiden Lagern die Argumente austauschen. Aber wir möchten die Bevölkerung vereinen, versöhnen, aufklären. Und wir möchten die Angelegenheit zu einem guten Ende bringen. Also wir sagen, wir sind der Wissenschaftlichkeit verpflichtet, wir sind der Wahrheit verpflichtet, wir sind den Grundrechten verpflichtet. Und aus dieser Synergie zwischen Anwälten und Ärzten, sind auch Künstler dabei, hoffen wir uns eine flächendeckende Information an die Bevölkerung. Vielleicht strahlt es auch ein bisschen nach Deutschland hinaus, so wie die Österreicher schauen, was machen die Anwälte für Grundrechte und was macht der Corona-Untersuchungsausschuss Deutschland. Schauen vielleicht dann auch die Deutschen rüber, was machen die Österreicher, wer macht es besser, wer macht es effizienter, wer hat die sympathischeren Leute und dann überzeugen. Oder irgendwelche Ideen können wir sicher austauschen. Und natürlich sind wir interessiert auch auf einen grenzüberschreitenden Austausch. Ideal wäre es, wenn der ganze deutschsprachige Raum zusammengeschlossen wird, Schweiz, Deutschland, Österreich, und sich auch die größten Kapazitäten zusammenschließen und eben dann ein Gegengewicht entfalten betreffend der Leute, die man dauernd von Seiten der Regierungen in Österreich und Deutschland sieht.
Sie vertreten ja viele Menschen, die Probleme mit den Maßnahmen haben oder vielleicht diskriminiert werden, wenn sie keine Maske tragen. Es gibt es ja in Deutschland auch, es gibt es in Österreich. Da die Leute werden zum Teil auch richtig heftig angegangen. Ja, übernimmt der Bürger schon Staatsaufgaben. Wie können sich diese Menschen juristisch wehren oder im Alltag vielleicht wehren? Was haben Sie da für Tipps?
Das kann ich Ihnen aus der Front, von der Front schildern. Ein ganz arger Themenkreis ist die Diskriminierung am Arbeitsplatz, weil es da um die Existenz geht. Also da geht es meistens um Sachen, dass man trotz gesundlicher Gründe, wegen gesundlichen Gründen maskenbefreit ist, keine Maske tragt und der Dienstgeber sagt, uns ist das egal, du musst Maske tragen, wir haben da unsere Vorgaben und wir haben, also wie gesagt, Diskriminierungen wegen Masken tragen. Jetzt kommen diese Tests, wo sich die Leute wehren, dass sie sich da zwangsweise testen lassen müssen alle Wochen. Ich habe mittlerweile 4 Kündigungsanfechtungsverfahren, wo tatsächlich das dann zu einer Kündigung geführt hat, wo man eben den Leuten zur Seite steht, wenn man eben auch als Dienstnehmer Rechte hat. Es gibt eine Fürsorgepflicht.
Ganz kurz, die sind gekündigt worden, weil sie sich nicht haben testen lassen oder
weil sie keine Masken getragen haben? Keine Maske tragen, ja, zum Beispiel an einer Maschine stehend, weit und breit keine anderen Kollegen, kein Gesundheitsbezug oder was auch immer. Und der Dienstgeber bildet sich ein, du musst eine Maske tragen, uns ist das egal und etc. Und wie gesagt, es ist weder von der Verordnung gedeckt noch vom Dienstvertrag gedeckt, ist entgegen der Fürsorgepflicht. Also man hat da wirklich gute Karten, sowas anzufechten, und ich rate es auch jedem, weil in Zeiten wie diesen mit 100.000 Arbeitslosen und Corona-Krise sollte man um seinen Arbeitsplatz kämpfen. Der zweite Aspekt sind Diskriminierungen in allen Lebenslagen, im Handel, bei der Bank, bei der Post, in den Verkehrsmitteln, wo die Leute gesundheitliche Probleme haben mit der Maske, ein ärztliches Attest haben und dann rausgeschmissen werden, nicht bedient werden. Da mag ich entsprechende Aufforderung schreiben, dass die Leute, erklär die Verordnung, wo es nämlich diese Ausnahmetatbestände gibt, das ist eindeutig geregelt in den österreichischen Verordnungen, und versuche aufzuklären, und wenn da kein Einlenken kommt, wird die Schlichtungsstelle beim Bundesministerium angerufen. Da gibt es nach österreichischem Gleichbehandlungsgesetz einen Mindestschadenersatz von 1.000 Euro. Das heißt, man kann sich auch gegen Diskriminierungen wehren. Das nächste ist, alle möglichen Rechtsberatungen betreffend Quarantänemaßnahmen oder PCR-Testungen ist ein ganz großes Feld, um eben die Hauptzielrichtung, um das Problem bei der Wurzel zu bekämpfen, sind eben die Anträge an den Verfassungsgerichtshof, wo man darum kämpfen, nicht nur ich, sondern auch die anderen Anwälte, endlich eine richtungsweisende inhaltliche Entscheidung zu bekommen, um diesem ganzen Phänomen ein Ende zu setzen. Wenn es einmal eine Entscheidung gibt, dass die Masken nichts bringen und gesundheitsschädlich sind, dass die PCR-Tests äußerst bedenklich sind, dass die Schäden größer sind als der Nutzen, dann wird es dem Gesetzgeber und dem Verordnungserlassungsminister sehr schwer fallen, die nächste Verordnung auf die Schiene zu bekommen.
Ja, ich finde auch, die Richter und die Gerichte sind jetzt absolut gefragt. Vielen Dank, Magister Beneder, für dieses spannende Gespräch nach Wien.
Auch Ihnen, und ich danke für das inspirierende Interview.
Danke. Tja, Leute, ich bin gespannt. Wenn die PCR-Tests wirklich fallen, dann fällt auch die Argumentation der Regierungen. Aber bis dahin dauert's. Es gibt schon Meldungen, dass die deutsche Regierung eventuell den Lockdown verschärft oder auch verlängert. Die neue Normalität. Ich wünsche euch trotzdem eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.